Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb. Mir gegenüber sitzt wie jede Woche der Sakko. Hallo Sakko, schön, dass du da bist.
Hallo Joscha.
Sakko, du weißt ja, wir sprechen hier fast wöchentlich über Themen rund um den Kinder- und Jugendfußball. Entweder sprichst du darüber oder manchmal spreche auch ich darüber. Und unser Ziel damit ist es, euch tatsächlich einfach das Leben zu erleichtern als Fußballtrainerin, als Fußballtrainer. Hast du Lust auf die Folge?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin etwas müde. Ich war auf einem Workshop ja am Wochenende bei einem Verein und deswegen nicht 100% auf der Höhe. Lust habe ich aber trotzdem, da wir, und ich muss sagen, es sind fast eigentlich meine Lieblingssequenzen und Folgen, wenn wir Zuschauerfragen beantworten. Darf ich mit was starten, das wir jetzt nicht abgesprochen haben?
Sowieso.
Ist das okay für dich?
Als ob wir hier irgendwas absprechen.
Und zwar ging es mir darum, ich weiß gar nicht, ich glaube nämlich, dass wir uns, seitdem auch dann Marian im Urlaub war, gar nicht mehr strukturiert darüber unterhalten haben, was die Rückmeldungen zu den beiden Podcasts zur Trainingsphilosophie Deutschland waren. Weil das war, ich würde sagen, die erste Folge, bei denen ich sehr oft bei den Feedback-Sachen auch direkt angesprochen wurde. Ich habe ein paar Sachen gesehen, wo es direkt in deine Richtung ging. Also Leute, die jetzt irgendwie enger im Austausch sind durch Vereinsprojekte oder so mit mir, die haben mir dann irgendwie bei WhatsApp geschrieben oder direkt über die App. Das war einfach die Folge mit den meisten Feedback, das ich so erhalten habe auf jetzt persönlicher Ebene.
Ganz kurz für alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben. Es gibt auf YouTube zwei Trailer dazu. Die vollen Folgen gibt's bei uns auf der Plattform, muss man sich nicht anmelden. Aber was wir jetzt machen, also wenn der Podcast draußen ist, wird die erste Folge wird auch auf YouTube ganz zu sehen sein, tatsächlich. Also könnt ihr quasi dort das anschauen. Die zweite Folge, das ist dann die, wo wir über das Booklet sprechen, die gibt's dann auf unserer Videoplattform.
Yes. Unbedingt reinhören. Wir haben uns ja sehr lange mit dem Thema der Trainingsphilosophie Deutschland auseinandergesetzt. Super viele haben sich einfach direkt bedankt dafür, dass wir es mal so aufgedröselt haben, weil sie sich in vielen Punkten wiedererkennen. Dazu kamen ein paar Punkte, die wir auch nicht so direkt auf dem Schirm hatten. Da ging es bei der perfekten Trainingseinheit um Aufbau- und Umbaumaßnahmen während der Trainingseinheit. Da habe ich tatsächlich auch nicht dran gedacht, also wie viel Fläche musst du quasi bebauen auf einem Trainingsplatz? Vor allem, wenn ich jetzt in den letzten zwei Wochenenden war ich ja jeweils auf Workshop bei Vereinen und beide haben Platzmangel. Da war so der Punkt, okay, wie trainieren wir hier? Vor allem ein Club, der haben, glaube ich, 24 Jugendmannschaften und dafür zwei Plätze zur Verfügung. Und niemand kann vor 17 Uhr trainieren, deswegen ballt sich das dann da. Und sobald ich mehr als ein Achtelplatz oder einen Viertelplatz brauche, funktioniert es eigentlich fast schon nicht mehr. Und da hatten wir dann in den Demo-Einheiten auf dem Platz eben auch die Trainingseinheiten so aufgebaut, auch bei den Lehrproben, in Anführungszeichen, durch die Teilnehmer, dass wir eigentlich mit einem Achtelplatz gut hinkommen, für alle Teams, die bis zu 13 sind. Das war nur ein Thema, das mir eingefallen ist. Aber grundsätzlich eben dieses positive Feedback, weil wir das mal klar und ohne politische Agenda dahinter beleuchtet haben, weil es oft darum ging, dass es sehr unkritisch einfach hingenommen wird, dass es jetzt eine gute Sache ist. Die Kritik, die es dann zum Teil gab, war aber dieses, man hatte das Gefühl, wir zerreden jetzt die Trainingsphilosophie. Also wir suchen nach Punkten, die nicht gut sind, weil, und es kam dann eigentlich in diesen negativen Kommentaren vor, das ist doch eigentlich eine gute Sache und man muss doch irgendwo mal starten. Da bekomme ich auch schon wieder ein bisschen Puls, muss ich sagen, wenn ich sowas lese. Ich sage, das kann doch nicht der Anspruch sein, A, von mir als Trainer, der in diesem Verband gefangen ist. Wir haben beim DFB ein Monopol. Heißt, ich bin davon abhängig, welche Qualität er liefert und Basisarbeit ist nun mal auch Arbeit des DFB. Schreiben sich auch auf die Fahne. Und die Trainingsphilosophie zieht ja genau auf diese Basis ab. Und dann erwarte ich vom größten Sportfachverband der Welt von einem Fußballverband, der auf Weltranglisten Platz 1 zurück möchte. Also wir haben einen Sportverband, der der Beste der Welt sein möchte. Und wenn das der Anspruch ist, dann erwarte ich, dass alles 100% perfekt ist. Und wenn ich mir den ECCC, ich habe es jetzt schon in den letzten Folgen immer wieder erwähnt, aus England, gerne mal googeln, EPPP, EPPP, so, E und dreimal ein P, Premier League, dann gibt es die ganze PDF ja mit der Ausarbeitung und mit der Ergebnispräsentation, wo alle Maßnahmen drinstehen, alles ist transparent dargestellt, die Ausgangssituation ist transparent dargestellt, die Meilensteine, wann die erreicht worden sind, es wird alles haargenau ins kleinste Detail erfasst. Und wenn ich mir das angucke, dann tue ich mich jetzt schwer, als jemand, der vielleicht kritisch auf solche Maßnahmen blickt, etwas zu finden, wo ich sage, ah, guck mal, an der Stelle hättet ihr das aber anders machen sollen, ui, und da haben sie einen riesen Fehler begangen. Das fällt mir da nicht auf. Aber ein Blick auf die Trainingsphilosophie Deutschland, die die gleichen Probleme behandeln will wie der ECCC, da denke ich mir dann, oh, okay, das ist nicht gut, das ist nicht zu Ende gedacht. Ah, hier ist die Kommunikation super unglücklich und vor allem, und das hatten wir ja in der ersten Folge, die Hoffnung, dass wir jetzt in der breiten Masse eine massive Veränderung erzielen durch ein nicht durchdachtes Konzept, die habe ich nicht. Und wenn dann mein Verband sagt, wir wollen Erster werden, der beste Verband auf der Welt, dann reicht mir das nicht. Und dann kann ich einen Kommentar wie, man muss irgendwo anfangen, kann ich dann einfach überhaupt gar nicht verstehen. Weil das ist kann nicht der Anspruch sein, den der DFB an sich selber hat. Und das wollte ich nur noch mal teilen, weil mich dieses Pseudoverständnis dem Verband gegenüber total irritiert und einfach wütend macht auch, weil so viel Dinge bereits da sind. Also man hätte sich entweder einen Haufen Arbeit sparen können oder auf der Arbeit von anderen aufbauen und es weiterentwickeln können. Nichts davon ist passiert. Das nervt, weil wir schon wieder jetzt wahrscheinlich nicht mehr 15, sondern jetzt noch 5 Jahre hinterher hinken. Super. Aber damit werden wir sicherlich nicht die beste Fußballnation der Welt.
Gut. Man merkt, es lag dir auf dem Herzen. Ich glaube, wir machen sowieso noch mal eine Folge dazu. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir gewisse Akteure in den Podcast bekommen. Und in einem ähnlichen Format, wie wir es jetzt bei den ersten 2 Folgen gemacht haben, wo wir beide mit der Person oder den Personen im Raum sitzen, weil es einfach nochmal ein anderer Drive ist, als jetzt nur online irgendwie sich da drüber zu unterhalten. Vielleicht kriegen wir es hin, vielleicht auch nicht, aber nichtsdestotrotz, wir werden auf jeden Fall nochmal eine 3. Folge mindestens aufnehmen, wo wir das auch nochmal alles einordnen, auch das Feedback des Ganzen. Sako, lass uns inhaltlich reinstarten. Ihr habt es schon im Titel gesehen. Wer spielt wo und warum hat eigentlich keiner Bock in meinem Training? 2 Fragen, die wir uns heute angucken, denn die erste Frage ist folgende, die hat Rico mir gestellt, auch im Rahmen eines Workshops, und zwar, wie schafft man es als wir machen erst die Frage und dann machen wir unsere Lieblingsübung. So, sie ist direkt die neue Kategorie unterschlagen, die wir einführen wollten, weil du mich aus dem Konzept gebracht hast mit deinem Trainingsphilosophie-Ding. Also, wir machen erst die Frage von Rico.
Sorry, dass ich über Inhalte spreche. Tut mir leid.
Ja, und zwar, Rico fragt, wie schafft man es, Entscheidungen zu kommunizieren, dass Spieler in die erste bzw. zweite Mannschaft müssen und das gegenüber den Eltern, also nicht dem Spieler, sondern gegenüber den Eltern, ab der E- beziehungsweise D-Jugend, also klassisches Ding jetzt im Sommer. Man hat irgendwie, weiß ich nicht, 24 Kids, 25, 26 Kids, hat eine E1, eine E2, hat eine D1, eine D2 und muss jetzt harte Cuts machen, das Leben der Kinder für die nächsten 10 Fußballjahre entscheiden, indem man sagt D1, D2 oder E1, E2. Wie kommuniziere ich das an die Eltern? Weil, das wird jeder von euch kennen, Eigenwahrnehmung der Eltern und Fremdwahrnehmung oftmals auseinanderdriften. Und natürlich ist es ganz oft so, dass Eltern irgendwie nur in Anführungszeichen das Beste wollen für ihr Kind. Und das bringt uns als Trainer ja wahnsinnig in Probleme ganz oft, weil ich eben das kommunizieren muss den Eltern gegenüber. Sako, was machen wir? wie kommunizieren wir Entscheidungen? Du musst in die erste Mannschaft, in die zweite Mannschaft, in die A-Mannschaft, in die B-Mannschaft. Wie kommuniziert man das den Eltern gegenüber, um möglichst konfliktfrei aus dieser Nummer rauszukommen? Was sind da deine grundlegenden Gedanken?
Also grundlegend, das, was du beschrieben hast, wir haben irgendwie 24 Kinder in der E-Jugend. Das ist häufig so, dass wir, also was wir merken in den Gesprächen mit den Vereinen, so, ups, dieses Jahr in der E-Jugend haben wir super viele, wir machen zwei Mannschaften. Dann überlegen sich, okay, für dieses Jahr, wenn wir zwei Mannschaften machen, ja, es wäre schon geil, wenn wir halt aufsteigen mit der E1 oder D1 in eine Liga höher. Und dafür stecken wir einfach die Besten in die Einzelmannschaft. Und das ist einmal schon das Problem. Also es ist ein neu aufkommendes Thema, also weil wir jetzt auf einmal zwei Mannschaften haben und dann wird irgendwie eingeteilt. Und der Verein überlegt sich, was ist das Beste für uns. Heißt, es wird immer helfen zu sagen, also wir kommunizieren das von Anfang an transparent. Hey, liebe Eltern, wenn es die Anzahl der Spieler zulässt, dann ist die Mannschaftseinteilung folgende. Und wenn ich Vereine frage, also weil das immer wieder Thema ist, warum macht ihr das? Warum wollt ihr eine spielstarke E1 und eine schwächere E2 melden? Dann ist die Antwort entweder häufig nicht klar oder es ist dann so ein, ja, mit den Spielern aus der E1, da wäre dann das Ziel, dass wir, und es ist immer das Ziel, in der höheren Liga spielen oder gegen bessere Gegner performen können. Und da muss man sie immer darauf aufmerksam machen, das ist ja jetzt nur in eurem Sinne gedacht. Also das ist ja jetzt nur aus Vereinsbrille gedacht und wenn ihr jetzt auf die Eltern zugeht und das kommuniziert, dann habt ihr ein Problem, weil die Eltern das ja nicht verstehen. Also ist doch für mein Kind jetzt erstmal nicht entscheidend, dass ihr mit der Einzelmannschaft in der höheren Liga spielen wollt. Und da ist es dann für mich so, dass ich sage, es wäre hilfreich im Nutzen der Kinder zu argumentieren und zu sagen, liebe Eltern, wir kommunizieren das, wir teilen diese Mannschaften so ein, weil wir sagen, es ist das Beste für das Kind und für die Kinder, in einer leistungshomogenen Gruppe zu trainieren. Da kann man ja gerne ein Bild aufmachen und sagen, schaut mal, wenn wir jetzt den allerbesten Spieler aus unserer E-Jugend nehmen und den, der ganz frisch angefangen hat, und die lassen wir gegeneinander spielen. Wer gewinnt dann von 100 Aktionen, 100 Aktionen? Der Beste ist. Damit lernt er nichts, der andere lernt nichts. Das heißt, das Ziel ist es, dass wir die Kinder in eine Lernzone bringen, in jeder Trainingseinheit, und dafür müssen sie auf einem Niveau spielen, mit dem sie klarkommen und das, wo sie die Probleme, die das Training liefert, auch lösen können. Bedeutet, der Gedanke ist, im Sinne der Kinder machen wir diese Mannschaftseinteilung. Das bräuchst du mal überhaupt vorab als Kommunikation, warum diese Einteilung so erfolgt, wenn du diese Leistungsgrenzen ziehen möchtest.
Das Problem ist ja aber, dass die Einschätzung der Leistungsfähigkeit der aktuellen stark differiert zwischen Eltern und Trainer oder wem auch immer, der das entscheidet.
Das wäre jetzt der nächste Punkt.
Übels.
Okay. Ja, mir geht es aber nur davor schon darum, dass du erstmal festlegen musst als Verein, was wollen wir eigentlich? Also, weil es ist dann eben oft so, dass auf einmal halt zwei Mannschaften gemeldet werden können und dann macht man sich erstmal Gedanken und dann ist es wild. Heißt, man muss erstmal als Verein grundsätzlich festlegen, warum machen wir eine Mannschaftseinteilung in stark und schwach und nicht in Jahrgänge beispielsweise. Könnten wir auch machen. Also wir haben eine E1, die sind dann die Älteren und wir haben eine E2, das sind die Jüngeren. Oder du machst es so Biobanding-mäßig. Du machst eine E1, da sind die körperlich Weiterentwickelten und du machst eine E2, da sind die körperlich noch nicht so Weiterentwickelten. Unabhängig des Spielvermögens gucken wir einfach nur, dass die körperlich auf einem Niveau spielen. Könntest du ja auch machen. Heißt, erstmal musst du dir die Argumentation überlegen, warum machen wir eine leistungsgerechte Einteilung in diesen Teams. Das ist die Grundlage und das, was du jetzt nochmal beschreibst als Problem, ist absolut hausgemacht in allen Vereinen, weil der Weg zur Einteilung, der ist intransparent. Und wenn die Eltern nicht nachvollziehen können, warum diese Einteilung so passiert ist, dann habe ich immer Argumentationsschwierigkeiten und im Zweifelsfall Frust und Diskussion. Deswegen ist meine Empfehlung immer, dass man an alle Eltern vielleicht zum Ende der vorherigen Saison schon ein Infoschreiben ausgibt. Das sind 5 Zeilen. Da steht drin, hey, euer Kind spielt nächstes Jahr in der E-Jugend. Ab der E-Jugend ist es bei uns im Verein so, dass wir eine leistungshomogene Einteilung vornehmen. Das hat den Grund, dass wir der Meinung sind, Kinder können sich besser entwickeln, wenn sie auf ihrem Niveau spielen. Wir wissen, dass wir damit vielleicht eine Fahrgemeinschaft auseinanderziehen. Also außer man beugt dem vor, indem man sagt, die Kinder trainieren alle zur gleichen Zeit, heißt alles bleibt intakt. Aber es kann sein, dass der beste Kumpel in einer anderen Mannschaft spielt als euer Kind. Dessen sind wir uns bewusst, aber wir gehen dieses Risiko bewusst ein, dass es für 2-3 Wochen für die Kinder schwierig ist. Die Einteilung für die nächste Saison in E2 und E1 wird so stattfinden, dass am 18. August und am 22. August wird ein Training stattfinden mit allen Kindern dieser E-Jugend. Wir werden Übungen machen, wir werden Spiele und Turniere machen und alle Trainer plus die Jugendleitung wird vor Ort sein, sich alles anschauen. Wir werden uns in Ruhe zusammensetzen und dann mit der geballten Kompetenz aller unserer Trainer und der sportlichen Leitung werden wir die Mannschaftseinteilung nach bestem Wissen und Gewissen vornehmen. Und das wird bis zur Winterpause wird das die Einteilung sein. Außer wir stellen fest, dass wir grobe Schnitzer gemacht haben, dann besteht die Möglichkeit, während der Saison zu wechseln. Dafür werden wir aktiv auf euch zukommen. Ansonsten wird es eine erneute Einteilung geben im Februar. So würde ich vorgehen. Okay.
Ja, jetzt hast du so ein paar Sachen gesagt, die ich gerne mal nochmal aufgreifen würde. Also eine wichtige Sache, und das ist, glaube ich, das, was die meisten Trainer umtreibt, die du gesagt hast, ist dieses Wegkommen von ich als einzelner Trainer treffe die Entscheidung über das Wohlergehen des Kindes in den nächsten x Monaten, sondern es muss klar der Shift sein von ich als Trainer entscheide das zu, wir als Verein stehen dahinter, dass wir, jetzt so wie du es gesagt hast, leistungsorientiert spielen oder was auch immer das dann ist. Heißt, die Kommunikation ist nicht, ich als Trainer entscheide das, was mit deinem Kind, also den Eltern gegenüber passiert, sondern wir als Verein machen uns folgende Gedanken, das ist unsere Herangehensweise und wir entscheiden am Ende des Tages dann so oder so. Das finde ich erstmal eine ganz wichtige Sache, weil das ist ja der Grund allen Übels, dass halt gedacht wird, boah, eigentlich verstehen wir uns doch so gut, aber warum muss mein Kind jetzt in der E2 spielen oder in der D2? Wir haben doch so viele Bierchen miteinander getrunken. Dann kommst du natürlich als ehrenamtlicher Trainer, der sowieso schon bis über den Kopf voll hat und sowieso schon 1000 Sachen machen muss. Jetzt muss ich auch noch irgendwie mit dem ich sympathisiere, ein Stück weit Elternteil, vielleicht auch so eine schwierige Entscheidung treffen. Also das finde ich den ersten Punkt zu sagen, wir als Verein treffen diese Entscheidung und wir kommunizieren die, so wie du es gesagt hast, auch frühzeitig und klar und transparent. Das wäre nämlich das Nächste. Man muss sich da als Jugendleitung oder als Verein gerne auch mit allen anderen Trainern zusammensetzen und für sich so 2-3 Schritte beziehungsweise Punkte aufschreiben, wie man bei dieser Thematik wie man das angehen möchte. Und du hast schon einen weiteren interessanten Punkt gehabt. Und zwar ist es diese Entscheidung, du spielst jetzt D1, D2, das wird ganz oft für den Rest der Saison getroffen, also für die nächsten 12 Monate, was eigentlich völliger Quatsch ist. Ich sag meinen Vereinen auch immer, wenn wir in Workshops sind, schaut doch, dass ihr einfach mehrere Entscheidungspunkte im Laufe der Saison habt. Und es kann, so wie du gesagt hast, bis zur Winterpause sein. Und dann heißt es halt, okay, bis zur Winterpause spielen wir jetzt in der Aufteilung Team A, Team B. Und dann schauen wir einfach nochmal komplett neu. Man kann das aber, wenn man die Kapazitäten dafür hat, kann das natürlich auch öfter machen. Du kannst sagen, alle 3 Monate schauen wir neu und mischen dann nochmal neu. Das wäre ja auch möglich, wenn irgendwie das Melden der Teams, wenn das irgendwie machbar ist. Ja, also sich da so ein bisschen auch aus der Schusslinie zu nehmen und zu sagen, nicht einmal alle 12 Monate, sondern von mir aus in der Winterpause nochmal und dann wird nochmal durchgewechselt. Ein weiterer wichtiger Punkt, den du gesagt hast, ist diese Thematik gleichzeitig trainieren. Weil das, finde ich, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass das nicht komplett hops geht, dieses Mannschaft 1, Mannschaft 2, ist es, man sollte eigentlich gemeinsam trainieren und je nachdem, wie oft man trainiert, finde ich, jetzt angenommen, man trainiert 2-mal die Woche, sollte mindestens jede 2. Woche eine Trainingseinheit gemeinsam sein. Gemeinsam im Sinne von, die Teams mischen sich, die Gruppen mischen sich. Und den Rest kann man dann so ein bisschen getrennt trainieren, aber auch das ist trotzdem gleichzeitig, also Start ist gleichzeitig. Vielleicht macht man auch die gleichen Übungen und wäre eigentlich clever, in der Trainingsplanung und in der Trainingsgestaltung zu sagen, hey, wir trainieren D1, D2 gleichzeitig. Wenn ich die eine Übung fertig habe, machst du die mit ein. Dann müssen wir nämlich nicht alles doppelt aufbauen, sondern wir schaffen es irgendwie ein bisschen ressourcenschonender zu trainieren. Das wäre noch so ein weiterer Punkt, den ich mit anbringen möchte. Wie siehst du das?
Wäre sowieso easy. Wir hatten das mit dem Verein vor 2 Wochen auch, also ob es nicht möglich wäre, einen E-Jugend-Pool einfach zu haben. Also du hast 35, 40 Kinder und anstatt 2 oder 3 Mannschaften zu melden, wo jeder Trainer nach sich schaut, plant immer ein Trainer zentral die Trainingseinheit oder die Trainingseinheiten der Woche und dann sind es eben 5 oder 6 Stationen, die du aufbaust und verteilst die Kinder nach Leistungsstand beispielsweise. Vor jedem Training, dann hättest du auch nicht so einen Struggle mit, ich habe mein Training für 14 Kinder geplant, jetzt sind aber 18 da oder ich habe es für 14 geplant, jetzt sind 9 da und ja, die ganzen Übungen, die du geplant hast, funktionieren nicht, sondern hey, wir haben für 35 geplant und das können wir ja aufteilen, wie wir wollen. Okay, jetzt machen wir 2 Zehner, eine 15er Gruppe oder wir machen es noch kleiner, wir machen 8er Gruppen, da hat eine gewisse Flexibilität und jeder Trainer betreut entweder ein Team und läuft mit denen durch oder betreut eine Station und da von der schwächsten EU-Gruppe bis zur stärksten EU-Gruppe darf er halt dieses 1-gegen-1 coachen. Würde, glaube ich, in der Praxis auch wirklich gut funktionieren können, wenn wir das als eine Jugend verstehen und nicht eben diese Aufteilung E1-2-3 haben.
Weil, da ist ja schon Wording ist da ja schon ein großes Ding. Man nennt es halt nicht D1, D2, sondern weiß ich nicht, Team Schwarz, Team Weiß, je nachdem, was die Vereinsfarben sind. Macht schon extrem viel aus, wenn du da einfach guckst, dass du nicht über die Namen differenzierst.
Ja. Cool. Und das, glaube ich, wären alles Sachen, die da ein bisschen das Feuer nehmen, vor allem auf Elternseite, weil ich glaube, für die Kinder ist irgendwann okay. Die haben dann neue Kids, mit denen sie ja spielen, und dann geht's für die weiter. Um die geht's ja ganz oft um die Sache. Plus, es ist ja sehr wenig Zeit in so einer Woche, die wir auf dem Trainingsplatz verbringen. Das sind ja dann, wie du schon eingangs gesagt hast, die Eltern, die ja schnell unzufrieden sind.
Eine Sache möchte ich aber noch kritisch hinterfragen, die du gesagt hast. Und zwar ist es dieses eine entscheidende Training. Da tue ich mich schwer. Das macht dir natürlich.
Ich habe ja 2 Termine genommen. Ich habe mich selber korrigiert in meinem Satz. Wir haben am 18. August und am 22. August die beiden Trainingseinheiten.
Ja, nee, würde ich trotzdem nicht machen. Da
warum nicht?
Also, was wäre denn deine Lösung? Tür und Tor für. Na, ich würde einfach die Entwicklung des letzten halben Jahres als Argumentationsgrundlage nehmen. Und nicht.
Aber wer kann die beurteilen?
Die Akteure, die du genannt hast. Also, nee, wenn
es
ich.
Ist nur
wenn
der
ich klar
eigene
von,
Trainer.
Nee, nee, eben nicht. Wenn ich von Anfang an in der E-Jugend schon kommuniziere, vielleicht mache ich einen Elternabend im Winter und sage, wir als Verein, wir haben das ja für uns festgelegt, im Laufe der Rückrunde wird es jetzt immer wieder die Situation geben, dass der Jugendleiter mal mit dazu ist, steht irgendwo, dass der D-Jugendtrainer sich das mal anguckt, der E-Jugendtrainer, aber auch unser A-Jugendtrainer, weil der einfach wahnsinnig gut ist. Und auf Basis der Einschätzungen, die wir dann machen, kurz vor Saisonende gibt es dann die Einteilung. Also ich würde es nicht so auf Stichtage runterbrechen, weil sich das so ein bisschen aufbauscht auch. Also warum dieses Ding aufmachen und nicht einfach sagen, im Laufe der Rückrunde die Entwicklung, die ist für uns die Grundlage. Das ist sehr diffus, aber das.
Ich halt so, weil ich es unrealistisch halte, dass die genannten Trainer von dir jetzt ein halbes Jahr strukturierter Trainingsanhalt.
Ja, natürlich gucken. Nicht. Natürlich nicht, aber das ist
wenn sie es nicht tun, doch. Genau das ist doch also damit machst du doch das Fass auf, dass Eltern sagen, der A-Jugendtrainer war aber nie bei uns da. Der hat nur einmal bei der E1 zugeguckt, aber bei uns nicht. Oder bei der F1.
Was machst du mit den Kindern, die bei den beiden Trainingseinheiten nicht können?
Die kommen dann das nächste Mal, trainieren irgendwo.
Also bei der dritten Einheit?
Nee, nach der Einteilung, also wir haben die 2. Einheit, dann gibt's die Einteilung. E1, E2 von mir aus. Und jetzt kommen Kinder, die beide Male nicht da waren, da sagst du, ey, du warst jetzt 2-mal nicht da, trainieren wir bei der E1 mit und danach gucken wir, ob das passt. Ist doch kein Schritt.
Gehe ich nicht ganz mit. Könnt ihr ja gerne eure Erfahrungen teilen.
Ich glaube, es scheitert an den Ressourcen, ein halbes Jahr einen strukturierten Prozess aufzubauen.
Das ist doch kein strukturierter Prozess. Das ist wie im
Profifußball, dann ist es unstrukturiert.
Da ist das Scouting und die Leistungsbeurteilung auch kein strukturierter Prozess. Da am Ende also ja, ich argumentiere eher aus Sicht der, wie ich mich nicht so angreifbar mache als Verein und es klar kommunizieren kann. Und da ist, ich weiß doch am Ende des Tages auch, wer in Team A und Team B reinkommt. Da brauche ich diese Trainingseinheiten auch nicht. Deshalb, ich würde es langfristiger lösen, du würdest die kurzfristige Lösung wählen. Gerne uns mal viel
praktikable.
Ja, genau. Gerne mal mit extra Einheiten. Okay, sehr gut. Lass uns, hier, heute ist aber der Wurm drin. Lass uns mal die neue Kategorie eröffnen.
Ja.
Und zwar ist das folgende: Wir stellen euch jede Podcast-Folge unsere Lieblingsübung beziehungsweise Übung von unserer Videoplattform vor, die wir spannend finden, wo wir sagen, hey, die sind es eigentlich wert, mal zu spielen. Mal hat es den Hintergrund, dass die extrem fetzen, mal hat es den Hintergrund, dass die inhaltlich einen geilen Schwerpunkt haben. Die packen wir dann auch immer gleich in die Shownotes, sodass sie es dann im nächsten Training gleich spielen können. Sakko, starte du gerne mit deiner ersten Übung.
Ich habe sie vorgestern so ein bisschen wiederentdeckt für mich, nachdem ich sie länger nicht gespielt hatte. Ich hatte ja, wie gesagt, einen Workshop, wir hatten eine Demo-Mannschaft an, jetzt war vor 3 Tagen, wir hatten eine Demo-Mannschaft da und ich habe ein Training ausgewählt mit den Übungen, das fetzt, das eine hohe Intensität, Aktionsdichte und so weiter hat, weil das irgendwie ein zentraler Baustein war. Das ging um die Konzepterarbeitung. Also wir haben ein Konzept, mit denen er arbeitet, und dann ging es um die Umsetzung auf dem Platz für alle Trainer, damit die wissen, wie dieses Konzept in der Praxis dann aussehen soll und auch Wirkung entfaltet. Ich hatte die Trainingseinheit geplant und wir hatten aber eine TT da, eine träge Truppe. das war eine zusammengesteckte Mannschaft aus verschiedenen Jahrgängen, plus war es noch relativ warm da am Freitag, plus kamen wir ein bisschen später aus der Theorie, heißt die Kinder waren schon länger auf dem Platz und haben so vor sich hingekickt, und ja, ich hatte für mich so das Gefühl, ui, theoretisch müsste man den allen Arschtritt verpassen, damit hier ein bisschen Tempo reinkommt in die Einheit. Das habe ich mit den Formen probiert und eine davon, die möchte ich jetzt quasi aufgreifen, war das Einlaufen. Ich habe es wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Heißt, wir haben 2 Tore, normales Feld, und dann geht's los mit einem Torschuss, dann kommt der nächste rein, 1 gegen 1, dann kommt ein 2 gegen 1 und dann kommt ein 2 gegen 2. Heißt, nach jeder Aktion muss ich sofort umschalten, weil ich sonst ein Gegentor kassiere, und wir haben Überzahlsituationen drin, wir haben Unterzahlsituationen drin, wir haben Gleichzahlsituationen drin und wir haben sehr viele Torabschlüsse in der Regel sehr kurzer Zeit. Und deswegen finde ich die Form so geil, weil selbst eine TT dann nicht drum rum kommt, sich beeilen zu müssen. Und wir haben das da sogar noch verschärft, weil ich immer noch nicht so 100% zufrieden war mit dem Tempo, dass die Regel eingeführt wurde, ihr habt maximal 5 Sekunden pro Aktion, um ein Tor zu schießen. Mhm. Und dann ging es los, der erste dribbelt ein, okay, dann geht's schon los. 5, 4 hat den Torabschluss unter Zeitdruck zumindest, dann kommt der nächste ins 1 gegen 1, 5, 4, 3, der mit Tempo zum Tor, der andere Vollsprint rüber und dann kommt der in 2 gegen 1, dann müssen sie diese Überzahl in zielstrebig ausspielen, weil sie eben auch eine Zeitbegrenzung haben, und da kam dann das erste Mal so eine Intensität rein und so ein Tempo rein, wo ich gesagt habe, genau so soll's aussehen. Dann konnte ich mich zu den Trainern umdrehen und sagen, so, das ist das Niveau, das wir eigentlich haben wollen in der Form. Und die Kids brauchen scheinbar jetzt für den Moment noch diese Regel, damit sie lernen, so intensiv zu trainieren. Weil jetzt zumindest in der Konstellation können sie es noch nicht. Deswegen müssen wir ihnen so ein intensives Training beibringen. Und dafür eignet sich in meinen Augen hervorragend und über Trainingswochen hinweg immer wieder die Form Einlaufen.
Was hast du? Sehr cool. Ich glaube, ich hätte Ärger bekommen von vielen Trainern und wahrscheinlich auch von Marian, wenn ich nicht als erste Übung in dieser neuen Kategorie King of the Court genommen hätte. Für alle, die es schon gespielt haben, muss ich es nicht weiter erklären. Die wissen, warum es ein absoluter Banger ist. Für alle, die es nicht kennen, du hast einfach nur 2 Minitore, brauchst 8 Hütchen und es ist ein 1 gegen 1 in dem Feld. Du als Trainer spielst den Ball ein und das Ding fetzt ohne Ende. Das Geile daran ist, ich habe ich erkläre jetzt nicht den Ablauf, schaut euch das Video an, wenn ihr es noch nicht kennt. Das Geile daran ist, du hast einfach einen unfassbar hohen Wettbewerbscharakter, du bist sehr, sehr platzsparend unterwegs, sehr materialsparend unterwegs und du kannst sehr, sehr gut die Intensität steuern. Und das macht es irgendwie sehr, sehr angenehm, sei es als Zwischenübung, sei es als Schwerpunktübung irgendwie im 1 gegen 1. Und die Coaching-Punkte, wenn ich die anbringen möchte, sind auch sehr, sehr vielseitig von was mache ich mit einem Gegner im Rücken im 1 gegen 1, wie trainiere ich meine, oder was mache ich mit meinem ersten Kontakt, wann macht es Sinn, einen Richtungswechsel einzubauen. King of the Court, spielen, machen, unfassbar geil, kann ich euch nur ans Herz legen. Sako, lass uns zur zweiten Frage dieses Tages kommen. Und zwar, ich trainiere eine sehr heterogene D2 mal 8 mal 18 Kinder oft allein. Viele sind erst kurz dabei, andere spielen seit Jahren. Es gibt Talente in Anführungszeichen in beiden Gruppen, aber auch Kinder, bei denen die Entwicklung stagniert. Disziplin und Konzentration sind immer wieder ein Thema. Ich arbeite inzwischen mit klaren Zeitsignalen. Trotzdem gibt's oft Lustlosigkeit, selbst bei Spielformen. Neulich zum Beispiel habe ich 3 gegen 3 auf 3 Foninho-Felder gespielt. Rotiert, alles gegeben und trotzdem hatten manche keinen Bock. Meine Frage, wie kann ich mein Training so gestalten, dass es mehr Kinder abholt? Oder muss ich akzeptieren, dass ich nicht alle erreiche und der Köder halt dem Fisch schmecken muss, nicht dem Angler? Hui. Kollege, tut mir sehr leid. besonders ich gebe wirklich alles und habe alles gegeben. Ich glaube, das ist eine Thematik, die viele Trainer immer wieder erleben. Sako, was raten wir, was ratest du?
Was rätst du, oder? Aber egal. ich überlege, also er schreibt ja oft allein. Also Leistungskategorien D2, 8 bis 18 Kinder und oft allein, schreibt er dazu. Das ist natürlich eine Situation, das sage ich sehr gerne auch in den Workshops und habe es auch hier im Podcast schon oft gesagt. Das, was wir dann als Trainer haben, wenn wir 16 Kids in der D2 haben mit hohem Leistungsgefälle, ist Schadensbegrenzung und kein gutes Training mehr. Ich muss gucken, dass sich die alle halbwegs bewegt, dass sie vielleicht alle Spaß haben, aber von irgendeiner inhaltlichen Vermittlung, von irgendwelchen Coachings würde ich da komplett absehen und sagen, nee, ich gucke, dass die 90 Minuten so vorübergehen, dass sie sich viel bewegt haben und Lust in den einzelnen Formen versprüht haben. Jetzt ist aber auch das ja schon irgendwie ein Problem. Also einmal, ich bin alleine und habe dieses heterogene Thema, deswegen wäre die erste Lösung, such dir jemanden, der dir hilft. Anders geht's nicht und da muss man halt Eltern dazu verdonnern, dass immer ein Elternteil dabei sein muss. Und dann gibt es immer ein Feld, wo einfach nur gekickt wird. Das wird betreut von den Eltern. Und es gibt eine oder und es gibt Formen, die ich nebenbei aufbaue. Und wir haben es auch schon ein paar Mal vorgestellt, wäre ja dann wirklich die Kinder zu fragen. Ich habe 16 Kinder vor mir, sage, hey, ich habe hier ein paar Übungen aufgebaut zum Thema XY, also wie man richtig gut einen Gegner ausspielt. Oder wie man zu zweit an einem vorbeikommt, ein paar richtig coole Sachen dabei. Oder ihr könnt spielen. Wer hat Lust zu trainieren und wer hat Lust zu spielen? Eine Sekunde.
Ich greife dann auf, wenn du an die Tür gehst. Und zwar, ja, gehe ich mit, also dieses klare quasi die Kinder so ein Stück weit in die Verantwortung zu nehmen. Die Frage, die ich mir stellen würde, zuerst einmal, also sind die, wir unterscheiden ja immer zwischen Kinder oder Spieler, die nicht trainieren wollen und Kinder und Spieler, die nicht trainieren können. Und wenn bei diesen jetzt mal angenommen 16 Stück, 3 Stück und so ist es ja meistens, 3 oder 4 Stück sind, die einfach keinen Bock auf Fußballtraining haben. Die einfach sagen, hey, ich werde hier von meinen Eltern hingeschickt oder ich will einfach nur mit meinen Jungs Scheiße labern oder ich möchte einfach nur aufs Tor bolzen, dann haben die mittelfristig, vielleicht auch kurzfristig, nichts in deinem Training verloren, wenn die anderen darunter leiden und du kein Training machen musst, kannst, weil du dich eben immer um diese gleichen drei, vier kümmern musst. Wenn es aber jetzt Kinder sind, die nicht trainieren können, im Sinne von, sie sind halt, weiß ich nicht, übergewichtig, weil sie das erste Mal einen Sport machen oder weil sie Fußball noch nicht so lange spielen, aber eigentlich wollen, also mitziehen und irgendwie Gas geben, aber es hakt halt in der Umsetzung, dann ist es nochmal für mich was anderes, weil da kannst du gegensteuern, indem du in kleinen Gruppen arbeitest, so wie du es gemacht hast im 3 gegen 3, indem du oft in 1 gegen 1 Formen arbeitest, wo die nicht ganz so starken Kinder dann miteinander spielen. Das kannst du ein bisschen steuern. Aber die erste Frage, die ich mir stellen würde, wäre, habe ich bei diesen 16 Stück meine 2, 3, 4, ich nenne es mal Idioten in Anführungszeichen, die keine Lust auf Training haben, für die das nur eine Betreuungsmaßnahme ist, dann musst du dir oder vielleicht auch der Verein die Frage stellen, okay, müssen oder können wir es uns erlauben, dass 12 andere Kinder darunter leiden unter denen? Und wenn ihr die Frage beantwortet mit ja, das sind diese 2, 3, 4 Stück, dann ganz klar entweder, so wie du es gesagt hast, kommunizieren vor dem Training, immer mal wieder, wollt ihr da überhaupt mitmachen, oder ganz grundlegend sagen, hey, pass auf, hier ist die Trainingszeit, donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr trainieren wir ja immer mit der D-Jugend, ihr habt keinen Bock, ihr kriegt hier 4 Bälle, ihr sucht euch hier irgendwo ein Minitor oder irgendwo ein Tor auf der Anlage, schießt, ihr könnt gerne zum Start dazu, geht dann weg und dann ist vorbei. So. Und dann liegt es aber halt natürlich an dir, so wie Kinder dann oft mal sind, wenn 3, 4 davon weggehen würden, woanders hin, sagen die anderen, boah, heute habe ich auch keinen Bock, da gehe ich auch mit, dann ist es natürlich deine Aufgabe als Trainer, dein Training so zu gestalten, von der ersten Sekunde an mit einer Torschussform, mit einer Spielform, dass die Kinder sagen, geil, ich bleib dabei und ich gehe halt nicht zu den, in Anführungszeichen, coolen Jungs, die nur Scheiß machen. Das wäre so meine Herangehensweise, die ich machen würde.
Mhm. Also vor allem jetzt bei den letzten Punkten, das hatte ich jetzt neulich nämlich auch nochmal gesagt, da gesagt, die Basis muss, also wenn ihr da nicht seid, dass ihr intensiv trainieren könnt und die Trainingsatmosphäre habt, damit auch ein Coaching mal gesetzt werden kann, sei es im Einzelgespräch oder eine kleine Gruppe, wenn der Trainingsablauf das gar nicht zulässt, dann sollte ich da auch nicht anfangen. Also ich immer sage, ich kann eine Übung erst coachen, wenn sie eine gewisse Intensität hat und die Spieler eine gewisse Aktivität haben in der Form. Erst dann ist sie überhaupt coachbar. Und solange ich das nicht erreicht habe, coache ich es nicht. Und das ist jetzt bei der Trainingsplanung genauso. Ich brauche noch nicht darüber nachdenken, strukturiert Inhalte zu vermitteln, wenn ich es noch nicht schaffe, dass die alle zumindest einfach 90 Minuten brennen auf dem Platz. Und wenn die 90 Minuten nicht können, weil die noch nicht gelernt haben, sich über 90 Minuten in eine Trainingsatmosphäre zu bringen, dann trainiere ich vielleicht einfach mal 60 Minuten mit denen und mache halt nur 3 Übungen innerhalb des Trainings. Wir machen ein geiles Warm-up, das fetzt, wir machen eine geile Umschaltform und dann machen wir Abschlussturnier. Fertig. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange die Trainingseinheiten gehen, aber ich gehe einfach davon aus, dass es diese klassischen 90 Minuten sind. Und wenn das nicht funktioniert, mache ich es halt kürzer. Warum mich selber quälen? Und wenn ich mich quälen muss, dann quäle ich immer auch die Kinder, weil ich unzufrieden bin mit ihrem Verhalten. Und das würde ich eindampfen. Also kürzer machen und da erstmal denen beibringen, wie man sich 60 Minuten lang konzentriert auch auf Training. Und das würde ich als Basis immer darüber machen, dass es Formen sind, auf die richtig, richtig Lust haben. Und wenn wir das können, dann die Trainingszeit verlängern oder Formen mit, in Anführungszeichen, mehr Inhalt, die vielleicht ein bisschen komplexer sind, ausprobieren und gucken, ob wir uns dahin entwickelt haben, dass wir sowas spielen können. Und das andere ist auch, was du richtig beschrieben hast, wir sind halt keine Sozialarbeiter auf dem Platz. Wir können das nicht leisten, wenn wir alleine sind, wenn wir Störenfriede haben, die für 80% des Kaders nachteilig sind, weil sie sich daneben benehmen. Dann, glaube ich, hilft es immer, mit der Jugendleitung zu sprechen und das Problem zu schildern. Entweder ich brauche noch jemanden oder 2 Leute, die mir helfen, oder mir kommt gerade Gedanke, ich weiß nicht, wie du es siehst. Es müsste ein Gespräch geben mit diesen einem Elternteil, 2, 3, 4, je nachdem, wie viele Kinder es dann sind, wo ich mich hinsetze und sage, mit euren Kids tue ich mir ganz, ganz schwer. Sie wirken extrem lustlos auf dem Platz. Ich habe schon viel ausprobiert, es klappt nicht. Es funktioniert jetzt, glaube ich, nur noch, wenn wir die nächsten 4 Wochen alle gemeinsam als Team arbeiten, und deswegen müsstet ihr in den Trainingseinheiten mit dabei sein auf dem Platz, weil sonst kann ich euer Kind nicht betreuen.
Mhm. Ja, das sehe ich auch so.
Warum nicht klar den Eltern gegenüber auch kommunizieren?
Ja, ich finde auch, also rausfinden, ob die wollen oder ob die können oder nicht wollen und nicht können, und da eben die eine Handlung ableiten und dann glaube ich, ist schon ein großer Schritt getan. Wenn es Leistungsunterschiede gibt, dann das, was wir immer wieder predigen, kleine Gruppen machen, viel mit Umschaltmomenten arbeiten, viel mit Torschüssen auch arbeiten, wo dann der Gegner sich ausgesucht werden kann. Und dann sollte das mit der Zeit klappen. Sakko, vielen Dank für eine spannende Folge. Mir bleibt jetzt noch zu sagen, unser Trainerstarter-Set. Wir haben das ja für jeden Altersbereich, Bambini, FE und D-Jugend. Also wenn ihr jetzt bei euch Kollegen habt im Verein, die neu anfangen im Sommer oder ihr vielleicht selber noch nicht so lange dabei seid, dann ist das vielleicht genau das Richtige. Wir haben nämlich Fortbildungen, sehr kurzweilige Fortbildungen, die klar strukturiert sind, aufgenommen für die jeweiligen Altersbereiche. Haben da unsere Trainermappe mit reingepackt in dieses Trainer-Starter-Set und auch noch fertige Trainingseinheiten zu diversen Problemstellungen, so wie du es gerade beschrieben hast. Die gibt es noch für bis zum 15.07. Vergünstigt bei uns im Shop. Danach wird es ein Ticken teurer. Wir wollten einfach so ein bisschen den Vorverkaufspreis drücken, euch zuliebe. Schaut da gerne mal rein in den Shop. Trainer-Starter-Set für jeden Altersbereich, von der Bambini bis zur D-Jugend. Ich kann es euch wärmstens ans Herz legen, bis zum 15.07. nochmal ein bisschen vergünstigt und auch danach absolut sinnvoll, sich das zuzulegen. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, Sakko, vielen Dank für deine Zeit.
Immer gerne, Jasch. Keine andere Wahl.
Und du hättest auch sagen können, wir nehmen nicht auf diese Woche. So ist ja nicht. Wir hören uns nächste
Woche mit dir.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Du packst jetzt mal dein Paket aus, das gekommen ist. Und dann hören wir uns die Tage wieder. Bis dahin. Tschüss.
Bis dann.